begrüße Sie herzlich, Sabine Böhler, zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Zu Gast ist heute die Ärztin für Allgemein- und Hildegard-Medizin Christiane Paaregger aus Südtirol. Wir sprechen die nächste Stunde über den rechten Umgang mit Fleisch. Frau Dr. Paaregger, ich grüße Sie herzlich. Grüß Gott.
Ja, guten Morgen.
In Deutschland, liebe Zuhörer, stieg der Konsum von Fleisch zwischen 1950 und 2004 von 26 Kilogramm auf 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Auf der Fleischhitliste ganz oben steht das Schweinefleisch. Den Pro-Kopf-Verzehr, der liegt wöchentlich bei etwa 800 Gramm. Ernährungswissenschaftler plädieren dafür, dass wir so wenig Fleisch essen wie möglich. In der Ernährungspyramide steht Fleisch ganz oben mit, in Anführungsstrichen, nur 200 Gramm wöchentlich. Für Wurstwaren gilt das Gleiche. Die meisten von uns werden sicherlich mehr als einmal in der Woche Fleisch- und Wurstgerichte zu sich nehmen. Nicht zu vergessen die Wurstsemmel am Morgen und das leckere Wurstbrot am Abend. Wussten Sie, liebe Zuhörer, dass Fleisch auch als Heilmittel eingesetzt kann? In den von Gott gegebenen Schriften der heiligen Hildegard ist zu lesen, dass Fleisch bei Gicht, Blähungen, Magen-Darm-Beschwerden, bei Lungenkrankheiten, ja sogar bei Depressionen heilende Wirkung haben kann. Nachzulesen ist das in der Physika. In der Physika werden die Heilmittel in 9 Büchern beschrieben und wir werden heute über Inhalte aus Buch 6, das von den Vögeln handelt, Buch 7, darin werden die Vierbeiner beschrieben und auch über Buch 5, die Fische sprechen, denn Fisch ist ja auch Fleisch. Also, wenn wir heute über den rechten Umgang von Fleisch sprechen, dann besprechen wir auch, bei welchen Erkrankungen der Genuss von bestimmten Tier- und Fleischsorten Linderung verschafft und welche Fleischsorten grundsätzlich schädlich sind bzw. nur für den Gesunden geeignet sind. Frau Dr. Paaregger, setzen Sie in Ihrer Praxis tatsächlich auch Fleisch als Heilmittel ein? Eher raten doch Ärzte vom Fleischkonsum ab.
Ja, das ist natürlich das Wunderbare bei der heiligen Hildegard, dass wir eben nicht auf alle Genüsse verzichten müssen, wie man es natürlich von vielen anderen medizinischen Richtungen weiß, also die ganz auf Eiweißkonsum verzichten, tierisches Eiweiß, das ist bei der Hildegard eben nicht notwendig, weil wir wissen alle, dass ab und zu mal ein gutes Schnitzel ist einfach was Gutes, nicht? Mhm. Natürlich, jetzt, wenn wir über die Gesundheit sprechen, dann ist natürlich das wunderbar, dass die heilige Hildegard aus ihren Visionen und Schauungen eben uns da genaue Anweisungen gleich geben kann, was ist jetzt geeignet für den Verzehr, was ist eher nicht so günstig und vor allem, wie Sie es eben richtig angesprochen haben, was kann man eben sogar gesundheitlich einsetzen, wenn man krank ist.
Mhm. Was sagt sie denn grundsätzlich über Fleisch?
Sie sagt grundsätzlich über Fleisch, dass, also das ist natürlich bei der Hildegard sind die Texte immer ein bisschen, ja, eine eigene Sprache und sie sagt dann zum Beispiel, was sehr interessant ist, wenn jemand Fleisch und andere überfette Speisen zu essen gewöhnt ist und durch ihren Blutreichtum verfettete Speisen gern isst, dem strömt daraus mehr Krankmachung als Gesundmachung zu. Also sie sagt, prinzipiell ist sie auch so der Meinung wie viele Ärzte heute, dass man es nicht übertreiben soll. Eben weil doch, eben sie sagt es dann doch, die, man zunimmt eher, wenn man also viel vor allem fettes Fleisch natürlich isst. Aber sonst eben, wenn je nachdem Menschen, die sehr schwach sind oder einen Energiemangel haben, dann ist gerade das Fleisch das Richtige, um so jemand wieder Energie zuführen.
Mhm. Mhm. Sie unterscheidet ja auch den Genuss für Fleisch. Sie sagt immer, das ist geeignet für Kranke und Gesunde, das nur für Gesunde und das ist grundsätzlich schädlich. Gibt es da so eine Daumenregel, die man sich jetzt so auf die Schnelle ganz gut merken kann, die hilfreich ist beim Einkauf?
Das ist ganz interessant, weil man doch, wir haben ja so gewisse Schemata, nicht? Man sagt also Geflügel ist gesund, Fisch ist gesund, das gehört man nicht.
Genau.
Und da ist sie aber gar nicht, also sie unterscheidet sehr wohl und zwar habe ich so ein bisschen herausgesehen in ihren Schriften, dass da 3 Kriterien angewandt werden. Sie sagt eben, dass der Charakter des Tieres und von die Nahrung, die Ernährung, von was es sich ernährt, dass es ganz einen großen Einfluss hat. Also was eben interessant ist. Auch für die Vögel, das gibt es ja viele Vögel, die man essen kann, aber viele soll man nicht essen. Eben deshalb, man kann sich von daher schon ein bisschen überlegen, von was ernährt sich ein Tier. Deshalb das Schweinefleisch, wissen wir alle, das Schwein frisst eben allen möglichen Schmutz und Dreck, wühlt im Schlamm, ist daher von bei der Hildegard auch total also nicht empfohlen. Außer, jetzt ist interessant, es ist genau eben eines der Heilmittel, wenn jemand am Ende, gerade ein älterer Mensch, der keine Kraft mehr hat, dann soll er sich ein zartes Schwein eben braten und kochen.
Mhm. Und da sind wir schon bei der Fleischsorte, die gerade wir Deutschen, wir in Europa am allerliebsten zu uns nehmen, nämlich Schweinefleischprodukte. Ob das die leckere Wurst ist am Abend, die Salami, der Schinken. Also das Schweinefleisch ist ja aus unserer Küche hier in Deutschland, in Europa gar nicht wegzudenken. Also wie gehen wir jetzt damit um?
Ja, das ist sehr, sehr schwierig, weil viele Menschen meinen nur, dass das Schweineschnitzel oder das Schweinskarree da drunter fällt, aber keiner denkt dran, dass ja eigentlich in normalerweise, da muss man sich sehr genau informieren, in jeder Wurst ein Anteil Schwein ist, weil es sich so gut verarbeiten lässt. Schweinefleisch ist durch diese heimlichen Fette, wie man das als Arzt sagt, die versteckten Fette, da wird es eben viel leichter, geschmeidiger und trockenes Fleisch lässt sich eben für die Wurst gar nicht so gut verarbeiten. Aber wenn man vielleicht mal den Hildegard, das ist sehr eindrucksvoll, was sie schreibt. Und damals hat es mich eigentlich sehr geschockt, wie ich es das erste Mal gelesen habe, weil wir leben doch alle, das ist jetzt kurz vielleicht nicht ganz so dazu, aber empfinden tun wir es doch alle, wir leben in einer etwas übersexualisierten Welt. Man sieht auch dass die Sexualität einen hohen Stellenwert hat und auch eben sehr missbraucht wird, sagen wir es mal so. Und da spielt eigentlich das Schweinefleisch eine ganz große Rolle. Und wenn man das jetzt nach der Statistik, wie Sie die Schöner heute schon uns gezeigt haben, dass das Schwein an erster Stelle ist, dann kann man da sogar eine Ursache dabei entdecken. Und sicher ist das vielleicht hilfreich für manche Mütter, die jetzt zuhören, dass sie eben zu Hause vielleicht wirklich so ganz still und heimlich das Schweinefleisch ein bisschen von der Speisekarte streichen, wenn sie, sagen wir, Jugendliche in der Pubertät haben und wo sie ein bisschen, kann man ganz günstig beeinflussen, sagen wir mal.
Das müssen Sie uns natürlich noch näher erklären, weil wir wissen ja, dass schon auch Schweinefleisch hormonell, also dass die Tiere Hormone bekommen, aber auch wenn ich Schweinefleisch aus biologischem Anbau, also Tiere, die artgerecht gehalten werden, kaufe, gilt da das Gleiche.
Sie sagt eben, dass der Charakter des Tieres und das ist interessant, weil sie zum Beispiel, wenn man gerade die Physiker, die sie ja vorher genannt haben, liest, zum Beispiel über die Vögel, dann beschreibt sie sehr bei jedem Vogel, den sie, und da sind viele Vögel genannt, wie der Charakter ist, ob er hinterhältig ist oder räuberisch ist. Blöd. Oder so, und das spielt anscheinend, dann überträgt sich das auf denjenigen, der das Fleisch dann isst. Und das scheint beim Fleisch im Ähnlichen. Vielleicht bringe ich einfach mal den Text, den sie über das Schweinefleisch sagt. Das Schwein ist warm und hat ein hitziges Wesen und ist schleimig, da es durch keine Kälte gereinigt wird. Es ist auch etwas eitrig und immer fressgierig und achtet darum nicht auf das, was es frisst, und frisst zuweilen auch Unsauberes. In seiner Gier ist es wie ein Wolf, der die übrigen Tiere zerreißt. Und außerdem hat es auch ein hündisches Wesen, weil es wie der Hund gerne um den Menschen weilt. Es ist ein unsauberes Tier, weshalb sein Fleisch nicht gesund, sondern quälend und weder gesunden noch kranken gut zu essen ist. Es mindert nämlich weder Schleim noch andere Schwächen im Menschen, sondern vermehrt sie, da seine Wärme sich der menschlichen Wärme vereinigt und im Menschen sittliche Stürme und stürmische Taten weckt, die durchaus nicht gut sind. Es ist also sehr blumig beschrieben und man hört dann sofort fressgierig, unsauberes, Wolf, zerreißt andere Tiere, ist gierig, hat ein hündisches Wesen. Also man sieht, die Charakter des Schweines ist wirklich eher negativ beschrieben. Und von daher übernimmt eben dann der Mensch durch das Fleisch eben von diesem, ja, sagen wir so, es unterstützt dann gewisse Schwächen im Menschen, auch im geistig-seelischen Bereich.
Könnten Sie uns das auch von der physiologischen Seite auch erklären? Ich meine, Sie sind Ärztin, Sie haben auch, Sie kennen die Abläufe im Körper vom Stoffwechsel genau, weil was wir jetzt gehört haben, das hört sich doch sehr, ist erstmal ein bisschen schwer zu verstehen, wenn man es mit einem nüchternen Menschenverstand anhört.
Ja, das ist wahrscheinlich, jetzt, ich kann es schon versuchen, aber das, ja, das Fleisch regt auf alle Fälle die, Fleisch muss ja verbrannt werden wieder. Ne? Der Körper versucht ja, gibt ja Energie. Ne? Und der, wenn ich jetzt, sag mal, ein ruhiges Leben führe, dann bringt es doch eine gewisse Aggression. Und der Körper will es abbauen. Ne? Das Gleiche sagt sie zum Beispiel auch vom Roggen. Ne? Also Getreide, das braucht Bewegung. So beschreibt sie das natürlich. Jetzt medizinisch sind diese Bereiche eigentlich für uns noch nicht, sagen wir, man hat sie eigentlich noch nicht ernst genommen vielleicht und nicht genug erforscht oder beobachtet, dass man vielleicht sogar direkt mit physikalischen Abläufen bringen kann.
Aber wir wissen ja, sie schreibt ja auch etwas sehr Beeindruckendes über Menschen, die sehr krank sind, die unter Kraftlosigkeit leiden, die, man würde medizinisch ausgedrückt sagen, die einen allgemein reduzierten Allgemeinzustand haben, dass die vom jungen Schwein essen sollen, damit ihre Wärme dazu gewinnt. Also
eben, weil sie das Wort warm, das ist das Erste, was sie vom Schwein sagt, es ist warm. Und es gibt Menschen, wenn man eben keine Kraft mehr hat, meistens haben sie zu kalt, die Menschen. Nicht? Also die, gerade Ältere, die sind auch abgemagert, haben keine Initiative mehr, Schlafenlei mehr. Und da ist dann ein zartes Schweinefleisch, muss natürlich aufpassen, es gibt Menschen, die inzwischen sehr allergisch sind auf die Schweine. Mhm. Aber eben in so einem Fall, es soll eben ein junges Schwein sein. Das heißt also, ein junges Schwein heißt, es ist noch von der Mutter gesäugt. Das heißt, dass es selber eben noch nicht vielleicht den ganzen Schmutz, was dann ein großes Schwein frisst, eben hat es noch nicht zu sich genommen. Da ist dann eben dieser feine Unterschied, dass eben ein junges Schwein eben von daher noch nicht so schlecht ist.
Mhm. Gilt das denn dann auch noch für die heutige Zeit, wenn für Schweine, die in doch sehr sterilen und sauberen Ställen gehalten werden?
Ja, es ist eben, dass die Schweine das eben von ihrem Wesen her eben, sie sagt, sie sind fressgierig und fressen natürlich auch den ganzen Tag. Man gibt ihnen natürlich auch viel Kartoffeln und solche Dinge. Das sind alles, ja, die Zusammenhänge vielleicht ganz oft nachzuvollziehen, was die Hildegard eben dann beschreibt, ist es oft nicht. Nicht? Man nimmt dann oft einfach das so an, wie sie das beschreibt und denkt und beobachtet natürlich auch. Nicht? Mhm. Und sagt, ja, eben, es ist so viel Schweinefleisch, wie sie am Anfang eben berichtet haben, ist noch nie gegessen worden. Nicht? Dass natürlich eben ein Bauer, der fleißig, eben, ich war so in Tirol, nicht, wo die viele bäuerliche Bevölkerung ist, da, dass sie einen Speck essen, ist sicher nicht so tragisch, wie wenn jemand in der Stadt, der nur im Büro sitzt, eben sich sehr viel von Schwein ernährt. Da ist sicher in dem Sinn ein großer Unterschied, weil man das Fleisch dann ganz anders gleich wieder verarbeitet.
Danke bis hierher. Vom rechten Umgang mit Fleisch sprechen wir heute in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit der Ärztin für Allgemein- und Hildegard-Medizin mit Christiane Paregger. Als Erstes, Sie haben es schon gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, war das Schweinefleisch in unserem Visier und die Worte der heiligen Hildegard. Wir haben eben gehört, Frau Dr. Paregger, dass das Schwein, wenn wir krank sind, dass es Wärme gibt. Sie spricht sehr oft vom kalten Menschen und vom warmen Menschen. Wie ist denn das zu verstehen? Was ist ein warmer Mensch? Was ist ein kalter Mensch?
Gut, ein kalter Mensch ist sicher, ich glaube, jeder, wenn er, es gibt eben Menschen, die haben immer kalte Hände, die sind auch eher mager. Ich sage mal, eher als, ich sehe es beim Schröpfen, ob jemand kalt ist oder warm. Ein warmer Mensch ist gut zu schröpfen. Da kommen die Säfte fließen ganz anders als bei jemand, wo eben durch die Durchblutung schon gar nicht so im Gange ist. Was da schlussendlich für Faktoren dazu beitragen, kann vererbt sein. Jetzt kennen Sie die Picknicker, die alle ein bisschen eher ein rotes Gesicht haben. Man sieht schon oft. Aber das ist natürlich etwas, was der Einzelne sich dann selber ein bisschen überlegen muss, in welchem Bereich liege ich. Mhm. Habe ich ihn da im Winter leicht zu kalt? Es gibt Menschen, die können im Winter mit kurzen Hosen rausgehen. Nicht?
Stimmt, ja. So.
Also von daher muss jeder vielleicht selber ein bisschen beobachten.
Ja, ich habe deswegen gefragt, weil jetzt möchte ich mit Ihnen über das Rindfleisch sprechen, denn das Rindfleisch, könnte man sagen, steht vielleicht zusammen mit der Pute oder mit Geflügel so auf Rang 2 und 3 der Fleischsorten, die gerade wir Deutschen auch am meisten verzehren. Weil da sagt sie, das ist nicht gut geeignet für den kalten Menschen.
Es ist relativ, braucht doch viel Energie, das zu verdauen. Das ist sicher. Und natürlich muss man unterscheiden. Die Hildegard ist ja, wenn man zum Beispiel die Aderlass-Diät liest, die idealste Art, Fleisch zu konsumieren, ist es zu kochen. Also das heißt, dass man eben von daher dem Magen-Darm behilflich ist, etwas leichter aufzunehmen. Aber wir essen es ja meistens als richtiges Schnitzel oder sogar Steak. Und das wird jeder beobachten, also Steak am Abend, da tut man sich doch relativ schwer, das dann auch bis zum nächsten Tag verdaut zu haben. Und der kreislaufschwache Mensch hat natürlich Not, dass er Wärme aus dem Essen bezieht, so sagt sie. Und von daher ist das Rindfleisch, wenn sie das dann als kalt bezeichnet, das ist natürlich sehr hilfreich, dass einer, der eh schon ein bisschen wärmebedürftig ist, sich dann eher Fleischsorten sucht, die sie eben als wärmend beschreibt. Also von daher ist das Rindfleisch ist sicher als Rindsuppe wunderbar und auch die Leber zum Beispiel, wenn man sie als Leberspatzen konsumiert, ist sicher was ganz Tolles, um trotzdem Wärme zu bekommen und Energie, weil das Rindfleisch ist ja sehr eisenhaltig, ist also von daher sehr, sehr günstig auch. Aber man muss natürlich an dem Punkt eben denken, dass es, wie man es herrichtet, das ist sicher ein entscheidender Hinweis.
Das Rind wird empfohlen bei der heiligen Hildegard als Heilmittel, nämlich bei stechenden Krankheiten. Was ist damit gemeint? Was sind stechende Krankheiten?
Also wer in seinen Gelenken und Gliedern stechende Schmerzen hat. Das heißt also die Menschen, die praktisch so rheumatische Gliederschmerzen haben. Und die beschreibt sie als stechend, die sind meistens so, stechend. Also ich glaube, die Beschreibung oft ist eigentlich sehr treffend.
Ich denke, viele, die unter diesen Erkrankungen leiden, wissen genau, was damit gemeint ist und können es nachvollziehen.
Und dann sagt eben auch, wer Magen-Darm-Schmerzen. Und jetzt kommt es aber genau, das esse oft und reichlich abgekochte Rinderfüße mit ihrem Fett und Schwielen, das heißt also mit den Sehnen. Und das räumt auf mit diesen Stichen und Schmerzen. Interessant, sagt sie. Und man kann das heute eben auch erklären, weil wir ja wissen, dass die Glieder und vor allem die Gelenkschmerzen häufig zurückzuführen sind auf Abnutzung, dass eben der Knorpel nicht mehr richtig glatt ist, sondern dass es dann eben zu ungleichmäßigen Reibungen kommt oder Ablagerungen in den Gelenken, die eben diese Kristalle, deshalb stechend, also Kristall, das sticht dann direkt in die Schleimhaut. Und von daher ist eben, die Ursache ist eigentlich, dass elastische Anteile verloren gehen, gerade beim älteren Mensch, der doch nicht mehr so viel Elastizität in seinem Gewebe besitzt, der leidet relativ rasch schon mal an solchen Erkrankungen. Und da ist eben der Rinderknochen, und zwar der Kalbsfuß nimmt man meistens, und das unterste Stück, wo die ganzen Sehnen sind und Fett, da ist also praktisch vom Muskel nichts mehr dran. Der Knochen, Sehnen und Fett, und das kocht man richtig gut aus. Und da ist wirklich die Erfahrung gemacht worden, dass solche Menschen, die praktisch die Knorpelabnutzung haben, dass da der Knorpel wieder aufgebaut wird. durch diese Elastis, was man zuführt. Also das, was dem Menschen fehlt, sind die Calcium- und elastischen Anteile, die werden durch den Rindersuppe wieder zugeführt und dann eingebaut. Das ist, kann man so, also was so verständlich ist,
sozusagen auch auf natürlichen
erklären, warum genau die Kalbsrinderfüße so ideal sind für Abnutzungsprobleme.
Vielleicht wird der ein oder andere jetzt schon darüber nachdenken, wo er denn seine Kalbsfüßchen herbekommt, aber ich denke,
das ist eine gute Frage, weil da muss man sich dann doch ein bisschen bemühen, weil dieses unterste Stück vom Kalbfuß, das wird meistens weggeworfen, weil es ziemlich aufwendig ist, das zu putzen. Da muss man oft direkt zu den Schlachthaus fahren und bitten, wenn sie das nächste Mal Kalb schlachten, dass sie ihnen das auf die Seite tun. Und dann eben, also das ist ein bisschen am Anfang eine Mühe, das zu bekommen, aber wenn man dann mal den Weg gefunden hat, dann ist es nicht so schwer. Und viele kochen das dann richtig aus, die ganzen, also in einem großen Pott, und frieren es dann einfach in Würfeln ein, wenn sie es ganz zusammen, oder in Joghurtbechern einfach, dass man es jeden zweiten Tag praktisch dann so eine Kalbsfußsuppe isst und hat damit eine sehr erfolgreiche Kur für eben praktisch, wenn Hüftgelenksknochen schon abgebaut sind teilweise. Da kann man also wirklich vieles regenerieren und vielleicht sogar eine Operation vermeiden.
Na, das sind ja schon gute Aussichten. Jetzt haben wir über die bekanntesten Fleischsorten Schwein und Rind gesprochen. Ich möchte jetzt gerne noch das Putenfleisch, also Geflügelfleisch, in diese Reihe einbinden.
Also über das Huhn, sagt sie, und vor allem, sie spricht vor allem vom Huhn, den Hahn, weil das Huhn zarteres Fleisch hat. Das Haushuhn, oft gegessen, nützt die Leber von Huhn und Hahn gegen Krankheiten, an denen der Mensch innerlich leidet. Das ist zum Beispiel ein ganz besonderes Hinweis, und der sehr hilfreich sein kann, wenn man innere Erkrankungen hat. Das heißt also, wenn man ein bisschen leberkrank ist oder Magen-Darm-Probleme, also einfach an inneren Krankheiten. Und wenn man sich überlegt, was man gern essen möchte, eben, Dr. Herzger erwähnt dann auch noch in seinen Büchern, bei Diabetes, bei Drüsenstörungen hat er da die Erfahrung gemacht. Natürlich die Arteriosklerose, also die Gefäßverkalkung, Blutverfettung. Da ist das sicher etwas sehr Empfehlenswertes. Vor allem Menschen, die vielleicht auch an der Gicht leiden, die eigentlich vom Fleischkonsum eher gewarnt werden, ist sicher das Huhn etwas, was sie vielleicht sich doch ab und zu mal gönnen können.
Halten Sie denn den Konsum von Geflügelfleisch eine gute Alternative zum Frischwurstaufschnitt, der überwiegend aus Schweinefleisch hergestellt wird?
Ja, die ganzen Menschen, die an Allergien leiden und meistens dann auch das Schweinefleisch nicht vertragen, da muss man schon also sie darauf hinweisen, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, eben von einem praktisch Hühner, die Brust und die ganzen Dinge, nicht, wo man das dann eben dann anderweitig sich helfen kann. Nicht. Also das ist sehr wichtig, dass man das dann meidet, was doch schadet. Natürlich habe ich gesehen inzwischen, es gibt ja inzwischen die Hühner, Wienerlein und alles mit Putenwiener und so, das
genau.
Gott sei Dank. Aber da ist das Problem, haben manche damit, weil so viele Haltbarstoffe drin sind. Also da muss man eben von daher, das Fleisch selber ist sicher super, aber dann durch die Herstellung und diese ganzen Zusätze, die dort sind, kann sein, dass es manchmal jemand doch nicht verträgt.
Vielleicht ist da auch, muss man da auch nachfragen oder auf der Verpackung lesen, wenn es eingeschweißt ist, wie hoch ist der Anteil des Fleisches und was sind Zusatzstoffe, die zugemischt werden?
Was man sich auch eine Hilfe ist, gut, eben zum Beispiel, wenn man die Schinken nimmt, also Truthahn-Schinken oder so, nicht, da ist man ja, meistens muss da nicht viel getan werden. Nicht, das kann man einfach, muss natürlich relativ rasch gegessen werden, weil sie eben nicht so haltbar sind, ist wieder ein gutes Zeichen. Und ich habe mal einen Metzger gesehen, der hat Kalbsschinken hergestellt. Das war sehr teuer, aber eben den hat er recht ohne viel Halt. Das sind so Bio-Metzger. Und das denke ich mir oft auch, das ist günstig, wenn man da die Nachfrage etwas steigt, dass sie ermutigt werden, eben doch in dem Bereich mehr Angebot zu machen, weil doch für die Allergiker ist es sehr schwierig oft, in die, sagen wir, was die Wurst und Schinken betrifft.
Kommen wir zurück zu unserer Henne, zu unserem Hahn. Hier lese ich auch, die Leber der Henne und des Hahns, wenn oft gegessen, taugt gegen Krankheiten, die den Menschen innerlich schädigen. Also sie empfiehlt gerade auch das Organ Leber.
Und das ist vielleicht ganz wichtig, dass man das, wirklich kann man nicht genug sagen, weil doch immer wieder Eisenmangel besteht, vor allem jungen Frauen, die sag mal, stark Regeln haben oder auch nach Krankheiten, auch bei Krebsen so, wird doch der Eisenbedarf im Körper relativ, ja, man braucht viel Eisen in der, und dadurch muss auch der Nachschub gewährleistet sein. Das heißt, die Medikamente, was man nimmt, so das Erythrin und so, die sind eher oft belastend vom Magen, machen oft Verstopfung und sie haben dann machen sonst Probleme, und die Wirkung ist auf die Dauer, man kriegt das Eisen schon hoch, aber kaum, dass man es nicht mehr nimmt, dann sinkt da wieder der Eisen im Blut, und es ist so ein bisschen, naja, unbefriedigend. Und ich habe eben gesehen bei meinen Patienten, wenn ich ihnen darauf hingewiesen habe, dass die Leber so hilfreich ist, dass es tatsächlich, also ganz enorme Eisenmangel nach 2 Wochen schon auf dem Normalwert waren. Das habe ich also effektiv bei Patienten erlebt. Das hat mich wirklich tief beeindruckt, muss ich ehrlich sagen.
Und zählt dazu auch die Kalbsleber oder tatsächlich Geflügelleber?
Gibt auch die Geflügelleber und die Kalbsleber. Bei ihr hat einen ganz hohen Stellenwert, hat auch die Rindsleber, sagt, dass sie sehr kräftig. Jetzt haben wir natürlich wiederum ein kleines Problem, dass eben wir müssen eigentlich wissen, wo die Tiere herkommen, weil manche werden mit Hormonen gefüttert und so. Ist natürlich in dem Fall wirklich gut, wenn man sich einen Biometzger sucht, der da auch zuverlässig ist. Oder wir haben natürlich in Südtirol, haben es natürlich günstig, weil wir doch oft noch Bauern finden, die eben dieser Nachfrage jetzt auch die hellhörig geworden sind und sich da inzwischen dann auch einen guten Ruf gemacht haben, dass sie eben gutes Fleisch haben. Aber eben, es wäre also wirklich zu fördern, dass man eben Leber isst. Viele haben ja so Angst vor der Leber wegen Cholesterin, aber das sind oft Ängste, unnötige Ängste, möchte ich mal sagen, weil das Cholesterin ist nichts Negatives, sondern Cholesterin braucht der Mensch, vor allem jede Zellwand. Es besteht aus 70% Fett, vor allem Cholesterin, also Cholesterin ist was Wichtiges. Und deshalb, die Leber hat insofern, ist was den Eisen, die Verwertung vom Eisen ist optimal durch die Leber, weil eben das Vitamin B12 dabei ist, bestimmte Vitamin B-Komplexe, die eben für notwendig sind, damit das Eisen überhaupt im Darm aufgenommen wird. Und das ist in der Leber die Zusammensetzung optimal für diese Voraussetzung.
Die heilige Hildegard spricht in ihren von Gott gegebenen Visionen auch von Fleisch als Heilmittel. Jetzt haben wir die bekanntesten Fleischsorten eher ein bisschen kritisch und skeptisch betrachtet. Aber bei welchen Fleischsorten sagt sie denn, das sind Heilmittel?
Also an oberster Stelle steht das Wild, und zwar das Hirsch und der Hirsch und das Reh. Und leuchtet vielleicht auch ein, denn sicher diese Tiere, die entziehen sich irgendwelchen gezielten hormonellen und antibiotischen Einflüssen.
Weil sie aber leben. Das gab es ja damals noch nicht.
Genau. Und so gesehen passt es natürlich genau in das, was wir eben außerdem zu beachten haben heutzutage nicht. Also diese zwei Tiere, die wirklich nur von feinem Gras und im Wald, in der guten Luft, weil sie sagte ja zum Beispiel in Tannen, diese Luft, die wusste ja nichts von Sauerstoff und so damals, aber diese Tiere, die atmen diese gute Luft Tag und Nacht ein und haben auch von der Ernährung her, sie essen ja nur Gras, also kein Ungeziefer, nichts Unreines, die sind eben rein, und vom Charakter her natürlich ein Hirsch und ein Reh, weiß man, die sind nicht räuberisch, die sind nicht hinterhältig und sonst was. Die sind optimal für den Mensch zu essen. Vor allem im Winter. da geben sie viel Wärme. Sie haben ja auch viel Eisen, man sieht, also da ist wenig Fett, sie sind auch, haben viel Bewegung, diese Tiere. Und von daher ist es natürlich das Eiweiß, das der Mensch sich dadurch zuführt, ist ein ganz ein wertvolles Eiweiß, nicht? Also tierisches Eiweiß. Und da sagt sie eben, Essen von Hirschleber nimmt die Gicht, stellen Sie sich vor. Mhm. Man warnt jeden Rheumatiker vor Fleisch wegen der Harnsäure. Und da empfiehlt sie sogar, Essen von Hirschleber nimmt die Gicht, reinigt den Magen und macht ihn glatt. Also das ist die Empfehlung, die sie dem Hirsch zuschreibt. Und beim Reh sagt sie, wer von der Wicht, das ist also die Krebserkrankung, geplagt wird, und in Klammer ist Bauchkrimmen, Präkanzerose, der esse oft von seiner Leber, also die Rehleber, ist da besonders empfohlen. Und das vertilgt in ihm das Fichtleiden, also diese Anlage zu Krebserkrankung. Also wenn man weiß, in der eigenen Familie sind mehrere Krebsfälle, dann ist sicher ideal, wenn man sich mit einem Jäger zusammentut oder einer Metzgerei, die eben auch Rehleber verkauft und des Öfteren mal so eine Rehleber dann ist. Ist sicher nicht so einfach zu bekommen, weil natürlich die Jäger selber gern.
Ja, und es ist einfach auch eine Delikatesse, ne?
Eben, ja. Aber vielleicht, wenn man, es gibt doch welche, also wenn man ein bisschen dahinter ist, mag vielleicht gelingt es einem. Also das ist das überhaupt, das Fleisch Nummer eins, vor allem eben im Winter, sagt sie.
Also Fleisch Nummer eins, das Hirschfleisch, das Rehfleisch, einfach wild. Mhm. Dann steht ja auch das Schaf und die Ziege bei ihr, modern ausgesprochen, ganz hoch im Kurs.
Mhm. Und das passt natürlich jetzt genau zu dem, was wir gesagt haben. Das Rehfleisch und das Hirschfleisch ist sehr rot, man sieht, also sehr eisenhältig. Und vom Schaf sagt sie, dass es eigentlich kalt ist und die Ziege auch. Deshalb, Schaf und Ziege wird im Sommer gegessen bei der Hildegard. Interessant. Also das spielt effektiv eine Rolle, ob ein Tier Wärme gibt oder Kälte. Das kann man dann entsprechend der Jahreszeit eben dann berücksichtigen. Beim Schaf sagt sie, der Mensch esse reichlich und oft von der Leber des Schafes. Sie mindert den Schleim in ihm und reinigt den Magen von Unrat. Wer in der Brust hustet und seinen Atem schwer einzieht und ausstößt, aber kein Leiden in der Lunge hat, esse häufig die Lunge vom Schaf und er wird es in der Brust besser haben. Also ganz wichtig ist eben, dass sie wiederum von der Leber spricht. Und das ist auch oft, wenn ich also Frauen habe, die starken Eisenmangel haben, dann empfehle ich immer, das Einfachste ist sicher eine Schafsleber zu organisieren, weil die Schafsleber ist nicht so gefragt. Schafe gibt es auch genug. Und beim Schaf wissen wir auch, dass die leben in der Natur, haben viel Bewegung und sind eigentlich vom Tierarzt meistens nicht beachtet, also haben weder Hormone noch Antibiotika bekommen. Und eben interessant ist eben, dass sie das so empfiehlt, die Leber des Schafes.
Mhm. Reinigt den Magen wie ein guter Trunk, ist zu lesen.
Ja, ja. Und dann mindert den Schleim. Da muss man wissen, Schleim, wenn sie immer sagt, irgendein Nahrungsmittel, das macht Schleim im Körper, das heißt sofort Krankheit. Man, wenn man Schleim beobachten wir beim Husten und beim Schnupfen, ist es immer ein schlechtes Zeichen. Aber man kann eben auch das Blut verschleimen und auch die Lymphe. Und natürlich kann man sich vorstellen, ein Blut, das viel Schleim hat, fließt schlecht, ist also von daher eben von ganzem Körper nicht gut ideal. Deshalb, wenn irgendwo steht, minder den Schleim, dann ist es ein tolles Zeichen.
Mhm. Die Erfahrungsmedizin sagt auch, dass die Ziegenmilch gut zu empfehlen ist, gerade bei Menschen, die unter Lungenschwäche und Husten leiden oder gerade auch für Arbeiter, die in der Kunststoffverarbeitung sind oder ganz viel so Dämpfe einatmen müssen. Können Sie das unterstreichen?
Also ich, bei der Hildegard sagt ja, die Kuhmilch ist nicht so geeignet, vor allem im Sommer nicht. Wenn die Kühe Heu fressen, ist es ein bisschen besser. Sie hatte also ihre eigene Art, das zu beschreiben. Und auch Joghurt und Quark und Kuh, also alles, was die Produkte von der Kuhmilch außer Sahne und Butter. Und ich habe in der Tabelle eben gesehen, dass die Kuh, ich bin leider da auch, ich muss auch oft da die Sachen nachschauen, aber die Kuhmilch ist eben im sauren Bereich. Und die Säure ist eben von Körper oft, Übersäuerung des Körpers, wissen wir, die Leber muss das verarbeiten und das handelt man sich doch oft Probleme ein, eben Schleim, sagt sie wieder. Die Ziege liegt im, Ziegenmilch ist im Basischen. Und interessant ist, solche Dinge weiß die Hildegard, sie hat sie sowieso nicht studiert, aber das wurde ihr alles eben so eingegeben und von daher hat die Ziegenmilch eben eine ganz, ja, neutralisierende Wirkung auf die ganzen Säuren, die im Körper entstanden sind.
Also man kann sagen, ihr wurden Fakten eingegeben, damals vor 900 Jahren, die man heute auch wissenschaftlich belegen kann.
Eben, das ist unser Vorteil heute, gell, dass wir es von zwei Seiten bestätigt bekommen.
Wir sprechen heute vom rechten Umgang mit Fleisch. Zu Gast ist Christiane Paaregger. Sie ist Ärztin für Allgemein- und Hildegard-Medizin. In der Gesundheitssendung bei Radio Horeb, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es üblich, dass Sie anrufen können, dass Sie Fragen stellen können und auch von Ihren Erfahrungen berichten können. Heute wollen wir besonders wissen, ob Sie schon Erfahrungen gemacht haben mit Fleisch als Heilmittel, dass Sie vielleicht bestimmte Fleischsorten einfach auch gemieden haben und bemerkt haben, dass bestimmte körperliche Symptome vielleicht sogar ganz weggegangen sind, aber zumindest gemildert wurden. Oder gehören Sie jetzt eher zu den Zuhörern, die die ganze Sendung sehr kritisch hören und Fragen haben oder die jetzt auch einfach verunsichert sind? Gleich geht es weiter in unserer Gesundheitssendung bei Radio Horeb, Hildegard Medizin vom rechten Umgang mit Fleisch. Wir fahren fort mit unserer Gesundheitssendung bei Radio Horeb, Ihrem christlichen Radio, nämlich mit den Hörerfragen vom rechten Umgang mit Fleisch. Das ist unser Thema heute mit Christiane Paaegger. Frau Pummer, Sie darf ich als erstes begrüßen. Sie rufen uns aus München an. Grüß Sie Gott.
Das ist richtig. Grüß Sie Gott. Also ich fand die Sendung jetzt sehr interessant. Ich habe mir das angehört. Ich habe auch ein Buch da von der Hildegard von Bingen. Allerdings glaube ich, dass dieses Thema mit dem Fleischkonsum und dass Fleisch eben so heilkräftig sein sollte, dass man das sehen muss, dass sie im Mittelalter geschrieben hatte. Und damals war es ja nicht so wie heute, dass die Leute jeden zweiten, dritten Tag Fleisch gegessen haben. Die haben vielleicht einen Monat Fleisch gehabt. Und da denke ich, ist es vielleicht heilsam, dass man dann Fleisch isst. Aber bei dem heutigen Fleischverzehr bin ich eher skeptisch.
Hören wir, was Frau Dr. Paaegger dazu sagt.
Da haben Sie sicher recht. Und das ist sicher die Ursache vieler Krankheiten, dass eben das so uns so leicht zugänglich ist. Es ist natürlich auch, kann man schon sagen, ein schnell zubereitet. Viele Hausfrauen sind berufstätig und der Fleisch, der Schnitzel in die Pfanne geworfen, sagt man es mal so üblicherweise, ist natürlich einfach. Es kostet natürlich viel mehr Fantasie, wenn man versucht, doch das Fleisch zu reduzieren auf zweimal die Woche, was sicher günstig ist, ne? Da haben Sie ganz recht. Das Fleisch, aber dass es das Fleisch gegessen werden sollte, das glaube ich persönlich schon, obwohl es inzwischen ja viele Menschen gibt, die versuchen, ohne Fleisch auszukommen, aber ich bin persönlich nicht ganz so überzeugt, weil ich untersuche oft auch die Leute und man sieht es ihnen an. Das, was man eben gesagt hat, ein bisschen Wärme und ein Temperament gehört zum Mensch. Und ich glaube, das ist eben, das kommt vom Fleischgenuss ein bisschen.
Frau Pummer, nun sagt...
Abschätzen jetzt, wenn jemand sehr füllig ist, der sollte vielleicht aufpassen. Eben ein bisschen, selber muss man es ein bisschen beobachten. Nicht, ob man ein kalter Typ ist oder warmer. Denn die Wärme, das stimmt schon, vom Fleisch bekommt der Mensch Wärme. Also zweimal die Woche kann ein Mensch Fleisch essen, so ist es nicht. Natürlich kann ein Mensch auch noch unterscheiden, der eine braucht es mehr, der andere weniger. Jemand, der körperlich arbeitet, der wird sicher leichter das Fleisch verarbeiten, als jemand, der wirklich nur im Büro sitzt.
Also was ich ganz interessant finde, ist auch das mit diesem warmen Typen oder kalten Typen. Also ich bin eher ein warmer Typ, also eher ein hitziger Mensch. Das heißt, was würden Sie nochmal empfehlen, was ich dann eigentlich für Fleisch essen sollte?
Also kalt ist das Schaf und die Ziege.
Aha, okay.
Und das Huhn eigentlich auch.
Ja, genau, bei uns wird das wirklich überwiegend Huhn gegessen. Also Schwein eigentlich fast überhaupt nicht und überwiegend Huhn. Das ist das, was wir an Fleisch essen zu Hause.
Ja. Was auch noch ganz toll ist, ist eben das Straußenfleisch. Das gibt es jetzt inzwischen auch schon, also in den bestimmten Metzgereien kann man Straußenfleisch schon kriegen. Und das ist zum Beispiel auch sehr empfohlen. Das gehört natürlich auch zu den Geflügeln, von daher ist sicher nicht schlecht, wenn man ab und zu ein bisschen wechselt. Ne? Mhm.
Dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf. Ja, auf Wiederhören, Frau Pummer, auf Wiederhören. Frau Schmidt aus dem Odenwald ist die nächste Hörerin, die uns erreicht hat. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Dr. Parecker.
Ja, grüß Gott.
Nicht eine Frage. Also ich esse leidenschaftlich gern Leber, auch rohe Leber. Nun, da aber in der Leber immer so viele Gifte sind, dann habe ich sie ganz weggelassen. Nun sagen Sie, Schafsleber, die ist gut. Mhm. Also in der Nähe haben wir große Schafsschlachterei. Da werde ich meinen Mann hinschicken und die Leber esse auch gern gebacken mit Äpfel und Zwiebeln. Also schönen Dank für Ihren Vortrag. Ja, und wenn ich noch was sage über Schweinefleisch, ich esse ganz und sehr wenig. Aber wenn ich denke, wir hatten eine Bäckerei und wir haben die Schweine gezüchtet und die haben noch Ziegenmilch bekommen. Wenn sie dann ein Kotelett oder Schnitzel gebacken haben, ist es aufgegangen. Und heute, wenn sie drei in die Pfanne legen, können sie dann später ein viertes dazulegen. Und da ist so viel Wasser und alles drin. Also gut, also schönen Dank für Ihren Vortrag.
Ja, dann danke ich Ihnen für Ihren Anruf, Frau Schmidt. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Frau Hanecker, Sie darf ich als nächstes herzlich begrüßen in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte mich noch einmal bedanken. Ich hatte eine Zeit, da hatte ich sehr hohen Blutdruck, was aber bei mir bedingt war. Und dann hat man mir die Wasserlinsen und das Hirschzungen-Elixier gesagt. Ja. Das hat mir sehr gut geholfen. Mhm. Ich möchte aber noch etwas sagen, und zwar, mein Mann war 8 Jahre lang Schlaganfallpatient und hatte durch die Narbe am Gehirn immer so Aussätze. Also er war von einer Sekunde zur anderen weg. Total überhaupt nicht mehr da. Und dann habe ich Retterspitz benutzt. Und zwar Retterspitz innerlich. Ich habe das 8 Jahre lang immer mit herumgetragen. Und wenn er diese Aussätze hatte, dann war er wirklich, dann hatte er einen spitzen Mund, da hat er nur noch meinen Namen gesagt, Ellen. Und das Gebiss ist rausgefallen und dann habe ich ihm Retterspitz eingeflößt. Ganz mit kleinen Schlucken. Und ich muss sagen, ich habe ihm damit immer das Leben gerettet. Er kam dann ganz langsam wieder zu sich und ich habe gemerkt, dass die Niere wieder angefangen haben zu arbeiten. Und so habe ich ihn immer wieder zurückgeholt. Und dieses Retterspitz, das ist ja eine Erfindung von einem Nürnberger Apotheker von 1868 und das entgiftet den ganzen Körper. Die machen überhaupt keine Reklame. Das kann man, und das gibt es auch zum Einreiben. Mein Mann ist sehr oft hingefallen, hatte sehr große Wunden am Arm, die einen Durchmesser von 5-6 Zentimeter hatten. Da wäre ich mit Pflaster gar nicht angekommen und dann habe ich Retterspitz äußerlich genommen und sterilen Mull und habe ihm damit immer die Wunden geheilt.
Frau Hanecker, vielen Dank erstmal jetzt dafür Ihren Bericht und Frau Dr. Paregger, nun die Frage, Retterspitz, viele Hörer kennen es vielleicht, wissen aber doch nicht so genau, was es nun eigentlich ist, damit wir nachvollziehen können, was für eine Heilungsgeschichte uns Frau Hanecker da nun berichtet hat, kennt die heilige Hildegard auch den Retterspitz?
Also ich habe es nie gelesen, es kann natürlich sein, dass es sich trotzdem irgendwo erwähnt, aber mir ist bis jetzt noch nicht untergekommen. Aber es gibt natürlich viele andere Pflanzen auch, die sie nicht erwähnt. So, da ist natürlich etwas, sind Erfahrungen, die dann wieder andere Menschen oder andere Apotheker machen. Das, also, gut. Kann ich leider nichts dazu
gut,
sagen.
Gut, dann danke Frau Hanecker ganz herzlich für Ihren Anruf. Alles Gute weiterhin für Sie, gottesreichen Segen. Frau Hamerski, Sie darf ich nun begrüßen. Aus Aachen im Badischen rufen Sie an.
Ja, guten Tag. Ich habe Probleme auch mit dem Schweinefleisch. Wenn ich da nur eine Kleinigkeit, nur 100 Gramm isst, dann bekomme ich schlagartigen Ausschlag am ganzen Körper. Und dann habe ich so Probleme sowieso mit offenen Beinen und die breche dann erst recht auf. Also ich kann mir zurzeit fast nicht mehr helfen. Und ich habe mich verführen lassen, ein Wienerle zu essen, ein Schweinewienerle.
Ja, ja.
Und jetzt bin ich wieder total am Ende. Ich weiß fast nicht mehr, was ich tun soll.
Also kann der Verzehr von Schweinefleisch tatsächlich auch die Ursache sein für offene Beine?
Hildegard sagt, die offenen Beine, das ist ein Versuch des Körpers zu entgiften. Und natürlich, wie man sehen, das Schwein, weil es so viel Unrat isst und wie eiter ist, sagt sie, der macht den Körper innerlich eitrig, es versucht der Körper zu entgiften. Das heißt, sie sagt sogar, ein offenes Bein, wenn der Körper nicht einen anderen Weg findet zu entgiften, soll man nicht schließen, weil sonst geht die Gifte nach innen. Das heißt, ab Samstag ist Aderlasszeit. Sie müssen unbedingt einen Aderlass machen, dann schließt sich das Bein, weil dann die Gifte über den Aderlass herausgenommen, geholt werden. Und halt eben, man sieht eben einen Körper, der schon an der Grenze ist, der Belastung, für den kann so ein Schweinefleischgenuss wirklich dann zum Kippen kommen. Also alles, das dann.
Ja, das habe ich jetzt gemerkt. Jahrelang habe ich kein Schweinefleisch mehr ein. Und wenn ich wohin komme und bin eingeladen, die richte immer extra für mich vielleicht nur Huhn oder Pute oder mitunter gar nichts. Oder
das ist jetzt vielleicht auch eine hervorragende Ermutigung für alle die Hörer, die sagen, ja, aber ich bin doch so oft eingeladen, ich möchte Schweinefleisch auch meiden oder ich vertrage es nicht. Und man darf das seinen Gastgebern vielleicht wirklich zumuten und der ein oder andere macht es sogar ausgesprochen gerne. Ja, Frau Hamerski, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Danke auch für den Vortrag.
Ja, auf Wiederhören, für Gott. Frau Felgenhauer, Sie sind unsere letzte Hörerin hier in der Gesundheitssendung. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ich habe also eine Frage an die Frau Dr. Barek und bei mir liegt also Folgendes vor. Mein Mann war sehr lange krank und es ging bei mir einfach an die Substanz. Und ich hatte dann eine Nierenbeckenentzündung mit ganz hohem Entzündungswert. Dann hatte ich voriges Jahr noch eine Borreliose. Und ich habe jetzt einfach sehr Probleme mit meinen Händen. Die brennen einfach wie Feuer. Und kein Mensch weiß, was eigentlich die Ursache ist. Und ich meine, vom Essen her bin ich sehr vorsichtig. Ich esse also relativ wenig Fleisch. Und ernähre mich allgemein auch gesund, nach meinem Dafürhalten. Viel Gemüse, viel Obst und.
Können Sie denn jetzt die Symptome von der Frau Felgenhauer einschätzen, Frau Dr. Paaregger, und ihr etwas dazu sagen?
Ja, meiner Meinung nach ist, wenn die Hände, Handflächen brennen, immer die Leber, die überlastet ist. Und da ist sicher wichtig, dass das wieder mal der Aderlass und Schröpfen, dass man einfach schaut, den Körper zu entgiften und die eben, dass die Leber wieder richtig arbeiten kann. Und halt versucht wirklich zum Beispiel die Küchengifte, das wissen ja manche nicht, zum Beispiel Pfirsiche jetzt im Sommer und die Erdbeeren zu meiden. Also da habe ich schon erlebt, Patienten, die haben aufgrund von Pfirsichgenuss zum Beispiel so Handbrennen gehabt. Mhm. Aber es kann auch andere Dinge sein, die diese...
Wir können ja jetzt hier auch keine Diagnose in dem Sinne stellen. Frau Felgenhauer, ist Ihnen mit der Antwort soweit dann schon geholfen?
Ja, und noch eine Frage. So. Ja, soll man die Leber roh essen oder soll man die Leber
kochen? Oh nein, kochen. Bestens ist sicher das Leberspatzen oder Leberknödel.
Also kochen. Und nach Möglichkeit Rind. Wild.
Ja, oder Rind oder Strauß oder Huhn. Geht alles.
Alles
Schaf, Ziege.
Alles klar. Vielen Dank.
Auf Wiederhören, Frau Felgenhauer, auf Wiederhören. Frau Dr. Paaregger, jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendezeit vom rechten Umgang mit Fleisch. Darüber haben wir heute gesprochen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Vielleicht, dass Sie noch mal so in ein, zwei Sätzen ganz kurz zusammenfassen. Welches Fleisch ist für den Gesunden geeignet? Welches Fleisch sollten wir meiden?
Ich glaube, ich hoffe, dass wir ein bisschen Mut gemacht haben wieder zum Fleisch. Ist ja doch eher sehr in Verruf gekommen. Und sicher, das einfachste Fleisch ist sicher das Rindfleisch, was man zu bekommen kann, aber dass man eben das dann gekocht nimmt, dass man eben eher Rindsuppen macht. Und wenn Sie gern Leber essen, schauen Sie jetzt im Sommer Ziegen- und Schafsleber zu bekommen. Geflügelleber ist ziemlich schwierig, weil man auch nicht weiß. Und dann einfach ein bisschen abschätzen, inwieweit vertragen Sie es, brauchen Sie es. Das muss dann jeder individuell ein bisschen beobachten.
Und dass man versucht, das Schweinefleisch zu meiden. Und Fleisch einmal, zweimal die Woche die Ernährungswissenschaftler sagen, in der Woche 200 Gramm Fleisch, dass Fleisch wirklich wieder eine Delikatesse wird und etwas ganz Besonderes. Dankeschön, Frau Dr. Paaregger. Alles
Danke
Gute.
Danke Ihnen. Ja, gleichfalls.
Auf Wiederhören. Auf unserer Homepage www.horeb.org können Sie sich diese Sendung auch als Podcast downloaden und sind unabhängig. Sie können sie jederzeit anhören. Hinweisen möchte ich Sie noch auf den Hörerservice. Der Hörerservice hält Informationen zur Sendung für Sie bereit. Die Rufnummer 0700 7525 7525. Informationen stehen auch auf unserer Homepage im Internet. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich für heute ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Haben Sie noch einen guten und reich gesegneten sonnigen Tag.